neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback.
Am Samstag verstummte eine kämpferische Stimme gegen Faschismus und Antisemitismus. Die Auschwitz-Überlebende Esther Bescherano starb in Hamburg mit 96 Jahren. Um sie geht es in dieser Stunde. In Büchern, bei Lesungen und Veranstaltungen erinnerte Esther Bescherano an die Shoah und die Vernichtungspolitik der Nazis und an ihre Zeit im KZ. Doch sie blickte nicht nur zurück auf die NS-Zeit, sondern war ebenso aktiv in aktuellen Kämpfen. Sie mischte sich in politische Debatten ein, prangerte die Asylpolitik der EU an, kämpfte an gegen den Rechtsruck, gegen Nazis auf der Straße und in Parlamenten. Als Musikerin trat sie erst mit der Band Coincidence auf, später dann mit den Kölner Hip-Hopern Microphone Mafia, und aus ihrem gemeinsamen Album Per la Vita hören wir jetzt Deserteur.
Verehrter Präsident, ich sende euch ein Schreiben. Lest oder lasst es bleiben, wenn euch die Zeit sehr brennt. Man schickt mir, da gibt acht, die Militärpapiere, dass ich in den Krieg marschiere, und das vor Mittwochnacht. Verehrter Präsident, das werde ich nicht machen, das wäre ja zum Lachen, ich hab kein Kriegstalent. Sei's euch auch zum Verdruss, ihr könnt mir's nicht befehlen, ich will's euch nicht verhehlen, dass ich desertieren muss.
Warum soll ich dran stehen? Warum soll ich salutieren? Im Marsch marschieren? Nein, ich werde desertieren. Keine Lust auf blutverschmierte Hände, Bomben und Sirenen. Keine Lust auf Leid und blutverschmierte Tränen. Hab keine Lust auf Waffen, die die Welt zerstören. Keine Lust auf Angst, wenn wir laut Sirenen hören. Denn wir suchen Nächstenliebe statt Schläge und Hiebe. Den Griff nach der Freiheit, Gelegenheit macht Liebe. Ich bin nicht geschaffen für Waffenschlachten auf Straßen. Bin nicht geschaffen zu bestrafen, zu hassen. Ich bin auf dieser Welt, um zu reagieren. Monsieur le Président, ich werde desertieren.
Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre, vous êtes pauvres gens, pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter.
Der Krieger stirbt. Was bleibt, ist der Krieg. Was nutzt der Sieg, wenn es einen Verlierer gibt? Ich bin nicht bereit, mein Leben herzugeben. Auch nicht bereit, anderen das Leben zu nehmen. In ihren Planspielen spielen wir die Schachfiguren. Zug um Zug schickt ihr uns durch einen Todesparcours. Ihr erntet den Ruhm, wir zahlen mit Blut. Es klebt an euren Händen, redet von Ehre und Mut. Wer Menschen tötet, tötet die Menschlichkeit. Es tut mir sehr leid, dazu bin ich nicht bereit. Gewiss gibt es Gründe zu kämpfen, Opfer zu bringen. Im Namen eurer Lügen springen wir nicht über Klingen.
Herr Präsident, ja, ich bin bereit zu kämpfen, noch nicht bereit, blind zu folgen wie die meisten Menschen. Nein, ich will keine Grenzen und keinen Kampf für Nation. Ich kämpfe für Frieden, Freiheit und Emanzipation. Ich hab'n Abscheu für das, was sie ihre Moral nennen, weil Krieg wieder ihre nur Verlierer und Qualker, die Kämpfer verlieren, in den Tränen ertrinken, weil im Krieg das alles keine Erwähnung mehr findet, weil ich nicht sehe, dass mein Feind ein anderer ist, und weil Konflikte nicht schnitten, wenn man einander erschießt. Deshalb werde ich nun enden und zum Schluss resümieren, Herr Präsident, genau deshalb, ich muss desertieren.
Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre, vous êtes des pauvres gens, pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre, vous êtes des pauvres gens, pas pour
Polizei, sie würde mich schon schaffen. denn ich bin ohne Waffen. Zu schießen steht ihr frei.
Sie kämpfte unermüdlich gegen Faschismus, gegen Antisemitismus und Rassismus. Esther Bescherano, Auschwitz-Überlebende und Antifaschistin. Am Samstag ist sie mit 96 Jahren gestorben. Bis zu ihrem Tod erhob sie leidenschaftlich und unerschrocken ihre Stimme gegen alte und neue Nazis. Sie sprach auf Demos und ging in Schulen, wo sie den Jugendlichen sagte: Ihr habt keine Schuld an dieser Zeit, aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts über diese Zeit wissen wollt. Ihr müsst alles wissen, was damals geschah und warum es geschah. In dieser Stunde kommt Esther Bescherano, die unermüdliche Mahnerin gegen den Faschismus, ausführlich zu Wort. Wir hören Ausschnitte aus Lesungen aus ihren Büchern und wir hören Lieder von ihr, denn Esther Bescherano war auch Musikerin und stand erst mit ihrer Band Coincidence, später mit der Hip-Hop-Band Microphone Mafia auf der Bühne. Esther Bescherano hat ihre Erinnerungen an die Zeit im Konzentrationslager und ihr weiteres Leben in Büchern niedergeschrieben. Eines davon heißt »Wir leben trotzdem«, Esther Bescherano vom Mädchenorchester in Auschwitz zur Künstlerin für den Frieden. Dieses Buch hat sie zusammen mit der Journalistin Birgit Gärtner geschrieben und bei einer Lesung in Kassel stellten die beiden ihr Buch vor. Hier hört jetzt zunächst Birgit Gärtner zur Familie und Kindheit von Esther Bescherano.
Der Vater war Kantor der jüdischen Gemeinde in Saarbrücken. Esther ist in der Nähe von Saarbrücken auch geboren. Und das Saarland gehörte damals noch nicht zum Deutschen Reich, sondern 1935 in einer Abstimmung, in einer Volksabstimmung, hat die Bevölkerung des Saarlands sich dann dafür entschieden, dass sie dem Deutschen Reich angegliedert werden wollten. Das ist dann Anfang 1936 in Kraft getreten. Und damals gab es dann die Nürnberger Rassengesetze schon. Das heißt, dass im Prinzip vom einen Tag auf den anderen Esther, aber eben auch die anderen jüdischen Familien, zu spüren gekriegt haben, was es heißt, jüdisch zu sein in diesem faschistischen Deutschland. Die jüdische Gemeinde in Saarbrücken wurde dann auch sehr schnell kleiner und kleiner, weil alle, die es eben konnten, die es sich leisten konnten, die Möglichkeiten hatten, Verwandte hatten, sind dann ausgewandert. Und das führte dann dazu, dass die jüdische Gemeinde auch keinen Kantor mehr brauchte und die Familie ist dann nach Ulm umgezogen. In Ulm hat Esther und ihre Familie dann auch die Pogromnacht erlebt. Danach ist die Familie erst nach Berlin umgezogen. Die Eltern sind dann nach Breslau gezogen und Esther ist in ein Vorbereitungslager zwecks Auswanderung nach Palästina gekommen. Es war ein Jugendwerk, wo Jugendliche eben gezielt darauf vorbereitet werden sollten. Es waren ungefähr 70, 80 Jugendliche, die da zusammen gelebt und gearbeitet haben, die eben alles gelernt haben, was in der Landwirtschaft so zu tun ist und die Obst und Gemüse zum Beispiel angebaut haben und das auch auf dem Markt verkauft haben, aber eben selbst auch davon gelebt haben. Dieses Jugendlager ist dann irgendwann von den Faschisten geschlossen worden und alle Jugendlichen sind in ein Arbeitslager deportiert worden und anschließend nach Auschwitz.
Was sie dort erleben und erleiden musste, dazu hören wir jetzt Esther Bescherano selbst. Sie trat oft in Nürnberg auf, hier 2012 in der Desi mit einer Lesung aus ihrem Buch Erinnerungen.
Auschwitz. Als wir durch das Tor kamen, wurden wir von SS-Frauen und SS-Männern mit folgenden Worten begrüßt. So, ihr Saujuden, jetzt werden wir euch mal zeigen, was arbeiten heißt. Sie trieben uns in eine große Halle, die sogenannte Sauna. Wir mussten unsere Kleider ausziehen. Die Koffer mussten wir auf der Rampe stehen lassen. Die SS-Männer blieben dabei, als wir uns auszogen und amüsierten sich anscheinend köstlich, während wir vor Scham anfingen zu weinen. Im nackten Zustand wurden uns die Haare geschoren. Wir wurden dadurch so entstellt, dass man den einen oder anderen gar nicht wiedererkannte. Dann mussten wir unter eine kalte Dusche und hinterher gingen wir in einen Heißluftraum, in dem man fast erstickte, um zu trocknen. Wir standen nun in einer Reihe und warteten, dass uns eine Nummer auf den linken Arm eintätowiert wurde. Ich bekam die Nummer 41.948. Namen wurden abgeschafft. Wir waren nur noch Nummern. Die Menschen, die schon längere Zeit in Auschwitz-Birkenau waren, sahen abgemagert, schwach und krank aus. Viele hatten ständigen Durchfall. Das war bei der Kälte und dem schrecklichen Essen auch gar kein Wunder. Zum Frühstück aßen wir einen Teil unserer Ration Brot, die am Abend verteilt wurde. Dazu gab es ein braunes Gesöff, was Tee sein sollte. Becher gab es nicht. Jeder Häftling hatte eine braune Emailschüssel, die zum Essen und zum Trinken benutzt wurde. Manchmal sogar, um sich darin zu waschen. Nach dem Appell am Morgen, bei dem festgestellt wurde, ob alle Häftlinge vorhanden sind, gingen wir in Kolonnen durch das Tor zur Außenarbeit. Eine völlig sinnlose Arbeit hatten wir zu verrichten. Auf einem Feld mussten wir große Steine zusammentragen. Die Steine waren so schwer, dass einige Frauen schlapp machten. Die SS hatte kein Erbarmen. Sie hatten ja gelernt, wehrlose Frauen zu prügeln und waren noch stolz auf ihre Taten. Ich glaube, wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, aus dieser Kolonne rauszukommen, wäre ich wohl elendig zugrunde gegangen.
Doch Esther Bescherano gelang es dort herauszukommen, denn es wurde ein Häftlingsorchester gegründet, das Mädchenorchester von Auschwitz, und dafür wurden Musikerinnen gesucht.
Als dann die Dirigentin Tschaikowska, eine polnische Gefangene, eines Tages bei den Blockältesten nach Musikerinnen suchen musste, wurden meine Freundinnen Hilde Grünbaum, Silvia Wagenberg und ich vorgeschlagen. Wir gingen also zur Prüfung in die Musikbaracke. Ich konnte Klavier spielen. Frau Tschaikowska sagte zu mir: Ein Klavier gibt es hier nicht. Wenn du Akkordeon spielen kannst, dann kannst du im Orchester mitmachen. Ich hatte nie vorher ein Akkordeon in der Hand. Aber ich sagte trotzdem, ich könne spielen. Und so versuchte ich, den deutschen Schlager »Du hast Glück« bei den Frauen Bellamy zu spielen, der damals brandaktuell war. Und es gelang mir sogar, die richtigen Akkorde zu treffen. Das Orchester war damals, als ich dazu kam, noch nicht in der Lage, irgendwelche Musikstücke zu spielen. Wir übten erstmal mindestens 3 Wochen. Danach mussten wir morgens am Tor stehen und Märsche spielen, wenn die Arbeitskolonnen aus dem Tor marschierten, und abends, wenn die Kolonnen von der Arbeit wieder zurückkamen. Manchmal kam Besuch ins Lager. Die SS-Schergen prahlten mit ihrem Orchester und stellten es den Hohen Bonzen vor, den SS-Obersturmführern, die mal sehen wollten, wie Menschen geschunden, gefoltert und ermordet werden. Beim Appell wurden oft Selektionen vorgenommen. Da kam der Oberstabsarzt Mengele mit seinen Helfern. Er stand vor uns. Und wenn er vor einem Häftling seine Hand nach rechts bewegte, so war er für die Gaskammer fällig. Die Handbewegung nach links bedeutete, dass man noch eine Galgenfrist bekam. Denn niemand wusste, ob und wann man selbst ins Gas geschickt würde. Wenn neue Transporte ankamen, die für die Gaskammer bestimmt waren, mussten die Musikantinnen am Tor stehen und Musik machen. Aus ganz Europa kamen die Menschen und fuhren direkt ins Gas. Als diese Menschen in den Zügen an uns vorbeifuhren und die Musik hörten, dachten sie sicher: Wo Musik spielt, kann es ja so schlimm nicht sein. Was für eine schreckliche psychische Belastung war das für uns, für das Orchester.
Und hier hören wir Esther Bescherano mit ihrer Band Coincidence und dem Lied zum Ghetto-Kind Jesrolik. Musik.
Kolbsche Papyrossen, nur Kolbsche Sacharin. Geboren ist als Räure Billig Bett. A Leben war a Groschen, a Bude a Verdienst. Von Ghetto entlerott ich ein Gehirn. Ich heiß Isrolek, ich bin das Kind von Ghetto. Ich heiß Isrolek, a Hacker, die Karion. Falsch verblieben, Gole netto. Wer lag ich als noch, a Schwischer und a Sohn. A Mantel und a Kragen, da teun im Fundersack. Galoschen hab ich's wählen, nur die Schicht. Wer es wird nur wagen, zu lachen euer Sach, dem will ich nur beweisen, der ich bin. Ich heiß Isrolek, ich bin das Kind von Ghetto. Ich heiß Isrolek, a Hafkar, die Karion. Falsch verblieben, Gole netto, der Land, ich als noch, als Fischer und als Sohn. Ich mein mich hat Gebäude, a hake dicke Gas. Bei Tate war mir euch gewähnt a Kind. Vor beiden an Gebäuden, ich mein das ist a Spaß. Ich bin geblieben wie in Feld der Wind. Ich heiß Isrolek, nur wenn keiner seht mich. Wie ich still sich von euch arapatren. Nur von mein Treuen. Als man rettlich verwusst der Mannen und machen zarte schwer. Lauf und mein Treuer, besser als man rettlich verwusst der Mannen und machen zarte schwer.
Nach einem halben Jahr im Häftlingsorchester in Auschwitz, erst mit dem Akkordeon, später mit der Blockflöte, bekam Esther Bescharano die Chance, aus dem Vernichtungslager rauszukommen. Natürlich nicht in die Freiheit, sondern in ein anderes Lager nach Ravensbrück. Davon erzählt sie in ihrem Buch Erinnerungen vom Mädchenorchester in Auschwitz zur Rapband gegen Rechts, hier bei einer Lesung in der DESI in Nürnberg 2012.
Beim morgendlichen Appell wurde folgende Bekanntmachung aufgetragen. Jeder, der arisches Blut in seinen Adern hat, soll sich bei den Blockältesten melden. Nach reichlicher Prüfung der Angaben würden diejenigen, die akzeptiert würden, in ein anderes Lager kommen, das kein Vernichtungslager sei. Was sollte ich machen? Einerseits wollte ich mit meinen Kameradinnen zusammenbleiben. Andererseits würde ich vielleicht die einzige von meinen Freundinnen sein, die Auschwitz schon bald verlassen könnte. Nach reiflicher Überlegung kamen wir zu dem Entschluss, dass ich mich erstmal melde. Meine Freundinnen meinten, ich hätte geradezu die Pflicht zu versuchen, aus Auschwitz rauszukommen, damit ich später den Menschen erzählen könnte, was für schreckliche Verbrechen an uns begangen wurden. Von unserem Block war ich die Einzige, die sich meldete. Durch meine christliche Großmutter, väterlicherseits, war ich ein Viertel arisch. Nach 6 Wochen musste ich zu einer Untersuchung des Oberstabsarztes Mengele zwecks Überführung in das Frauenstraflager Ravensbrück. 70 junge Frauen hatten sich als halb- oder viertelarisch gemeldet. Wir wurden alle im Zug, diesmal nicht im Viehwaggon, aber mit SS-Bewachung nach Ravensbrück gebracht. Der Abschied von meinen Kameradinnen fiel mir sehr schwer. Ravensbrück. In Ravensbrück kamen wir erst 4 Wochen in Quarantäne. Wir brauchten nicht zu arbeiten. Das Essen war viel besser als in Auschwitz. Nach der Quarantäne wurden wir in einen anderen Block verlegt. Auf diesem Block befanden sich alle möglichen Häftlinge. Nun mussten wir wieder arbeiten. Zuerst arbeitete ich bei den Kohlen. Wir mussten die Kohlenloren aufladen, sie an eine bestimmte Stelle schieben und sie dann wieder abladen. Die Arbeit war schwer und dreckig. Ich konnte das nicht lange schaffen. Ich arbeitete einen Monat dort und bewarb mich dann, um bei der Firma Siemens angenommen zu werden. Man musste dafür einen Test machen, der sehr leicht war. Und so wurde ich bei Siemens angenommen und fing sofort dort an zu arbeiten. Die Filiale der Siemens-Werke war sehr, sehr groß. Ich arbeitete in Halle 4, wo Montagearbeiten durchgeführt wurden. Wir bauten Schalter für Unterseeboote. Als Vorarbeiter hatten wir Zivilistinnen, die jeden Morgen aus Berlin angereist kamen. Zwei von diesen Vorarbeiterinnen waren besonders nett zu uns. Ich hatte das Glück, Frau Hinze, eine von den Netten, als Vorarbeiterin zu haben. Sie brachte uns oft etwas zu essen mit oder sie kümmerte sich um unsere Post, indem sie sie mit nach Berlin nahm und sie dort in den Briefkasten steckte. Das war eine besonders große Hilfe für uns. Ich hatte noch eine Tante in Berlin. Sie war die Schwester meines Vaters. Sie war Halbjüdin und heiratete einen Arier und konnte deshalb den ganzen Krieg über in Berlin bleiben. Ich schrieb ihr einige Briefe, die Frau Hinze für mich beförderte. Fast 2 Jahre arbeitete ich bei Siemens. Im Januar 1945 wurde uns 70 Mischlingen gesagt, wir sollten in die Schreibstube kommen, um uns die roten Winkel abzuholen. Die Judensterne mussten wir abgeben. Ab sofort wurden wir zu Ariern erklärt. Es wurde sogar von einer eventuellen Entlassung gesprochen. Ab sofort durften wir Briefe und Pakete erhalten. Das Ganze war sowieso ein Schwachsinn. Wie viele Mischlinge hatte man schon ermordet, weil sie jüdischer Abstammung waren? Und nun sollte ich mich auch als Arierin fühlen? In meinem Herz blieb ich selbstverständlich weiter die Jüdin, nutzte jedoch die Vorteile meines neu erworbenen Ariertums voll aus, indem ich Pakete erhielt und Briefe schreiben konnte.
Gehst. Schau der Baum, den alle Vögel verließen. Was passiert mit denen, die geblieben, die einsam allein Tränen vergießen? Niemand kann das Leben mit Angst genießen. Niemand.
findet die Kraft zum Leben keine Luft. Dann halt dich fest, zum Leben hast du Lust. Es wird sich lohnen, zu lächeln, zu lachen, zu kämpfen, um das Feuer zu entfachen. Schaue zu den Sternen, hör den Himmel reden. Es wird dich beschützen vor Sturm und vor Regen, vor Schmerzen und Leid, vor Kälte, wenn schneit. Es gibt Herzen weit weg von Schmerzgrenzen bereit, die sich aufopfern, auf Händen getragen. Melodien fürs Leben werden drauf getragen. Und du fühlst dich wohl, schmiegst dich an deine Liebe und Mutter wird das Böse besiegt.
Sonn, du Scheute, hast du willst mich Zahnergas zerwischen alle Leute. Hält die Fliege, es ist mir schwer, zu viel Sachen. Und die Mame ungetan, ihr Fägele dem Schwachen. Guck, ich treurig mir allein in mein Mames Augen. Alle Vögel von den Bäumen sehnen sich zur Fleuen. Dai, 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 dai,
Mit 96 Jahren ist die Holocaust-Überlebende Esther Bescherano am Samstag in Hamburg gestorben. Sie wird fehlen, denjenigen, die ihr nahestanden, aber auch ihre Stimme in politischen Debatten. Denn bis zu ihrem Tod mischte sie sich ein und warnte vor dem Wiedererstarken der Nazis. Wir trauern gemeinsam mit ihrer Familie um diese großartige, mutige und unerschütterliche Frau, Überlebende der Konzentrationslager Auschwitz und Ravensbrück, Antifaschistin, Vorsitzende des Auschwitz-Komitees und Ehrenpräsidentin der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, Sängerin, Zeugin der Zeit. Das teilte das Auschwitz-Komitee zu ihrem Tod mit. In mehreren Büchern hat Esther Bescherano ihre Jahre in den KZs Auschwitz und Ravensbrück niedergeschrieben. Hier liest sie aus ihrem Buch Erinnerungen vom Mädchenorchester in Auschwitz zur Rapband gegen Rechts und erzählt, wie sie das Kriegsende und ihre Befreiung erlebte.
Die Sowjets waren im Anmarsch auf Berlin. Der Krieg war für Deutschland schon fast verloren. Ende April 1945 ging folgende Nachricht von Block zu Block. Frauen, zieht euch Zivilkleider unter eure Häftlingskleidung. Wir werden in ein paar Stunden evakuiert, denn die Sowjets sind schon in der Nähe. Unsere kommunistischen Gefangenen, die in die Zimmerdecke eines Blocks ein Radio eingebaut hatten, waren genau über die politische Lage orientiert. Sie gaben uns die Informationen durch. Nun war es soweit. Alle Häftlinge, die noch einigermaßen gesund waren und laufen konnten, mussten aus dem Lager raus. Wir gingen tagelang in einer Kolonne durch Städte, Wälder, über Felder, auf dem Todesmarsch. An der Seite gingen die SS-Schergen mit ihren geladenen Gewehren. Wer hinfiel, wer nicht mehr laufen konnte, wurde gnadenlos von diesen Verbrechern erschossen. Nach etwa 5 Tagen Marsch hörten wir, wie ein SS-Mann zu einem anderen SS-Mann sagte, es dürfe nicht mehr geschossen werden. Wir beschlossen, die Kolonne zu verlassen und zu siebt alleine weiterzugehen. Eine nach der anderen versteckten wir uns hinter Bäumen und Sträuchern, als wir gerade durch einen Wald marschierten. Die Kolonne zog ohne uns weiter. Wir warteten eine Weile, bis die Gefahr vorbei war, Kein SS-Mann war zu sehen. Dann irrten wir durch den Wald, zogen unsere Häftlingskleidung aus und warfen sie weg. In einem Bauernhaus baten wir um Unterkunft. Der Bauer erlaubte uns, in seiner Scheune zu übernachten. Noch erzählten wir niemandem, dass wir aus dem KZ kamen. Wir hatten große Angst, irgendein Nazi könnte uns wieder zur Kolonne zurückbringen. Außerdem war ja der Krieg noch nicht beendet. Die SS kämpfte immer noch in den Wäldern. Nun schliefen wir im Heu. Und am nächsten Morgen wurden wir von dem Bauern geweckt. Er sagte zu uns: Wenn ihr links runtergeht, kommt ihr zu den Amerikanern. Geht ihr nach rechts, da sind die Russen. Wir brauchten gar nicht lange zu überlegen, wohin wir gehen sollten, denn links von uns kamen zwei amerikanische Panzer die Straße runtergefahren. Wir nahmen unsere paar Sachen und liefen ihnen entgegen. Die amerikanischen Soldaten halfen uns auf die Panzer und begrüßten uns. Als wir ihnen unsere Nummern auf dem linken Arm zeigten, umarmten und küssten sie uns vor Freude, dass sie uns helfen konnten. Wir Mädchen sahen nicht gerade gut aus. Die meisten von uns waren sehr abgemagert. Einige fühlten sich wirklich schwach. Die Soldaten wendeten und fuhren zurück in das mecklenburgische Städtchen Lübsch. Die Amis halfen uns vom Panzer runter und luden uns in ein Restaurant ein. Nun mussten wir ihnen vom KZ erzählen. Irmgard und ich konnten Englisch sprechen. Und so beschrieben wir ihnen, was wir alles durchgemacht hatten. Ich erzählte ihnen auch, dass ich in Auschwitz im Orchester Akkordeon gespielt hatte. Es verging vielleicht eine halbe Stunde, da stand plötzlich ein Soldat mit einem Akkordeon vor mir. Er sagte: Ich schenke dir dieses Akkordeon. Komm, lass uns singen. Und du musst spielen. Während wir so gemütlich zusammensaßen, hörten wir auf der Straße großen Jubel. Wir liefen alle auf die Straße und sahen, wie die Rote Armee einmarschierte. Die amerikanischen und die russischen Soldaten begrüßten, umarmten und küssten sich. Alle waren glücklich, dass der Krieg nun endlich beendet war. Ein russischer Soldat brachte ein riesengroßes Bild von Adolf Hitler und stellte es mitten auf den Marktplatz. Ein anderer russischer Soldat rief: Musik, wer macht Musik? Ich nahm das Akkordeon und ging auf den Marktplatz. Alle stellten sich rund um das Bild. Ein amerikanischer und ein russischer Soldat zündeten es gemeinsam an. Adolf Hitlers Bild brannte lichterloh. Die Soldaten und die Mädchen aus dem KZ tanzten um das Bild herum. Und ich spielte Akkordeon. Auch dieses Bild werde ich nie vergessen. Das war meine Befreiung vom Hitlerfaschismus. Und ich sage immer, es war nicht nur meine Befreiung. Es war meine zweite Geburt.
Wir sind aufgereiht wie Vieh, ich habe Angst wie noch nie. Suche Frau und Kind, oh bitte sag mir, wo sind sie? Um mich Menschen voller Angst, ich seh verzweifelte Minen. Schergen, die uns wie Schlachtvieh aus unseren Häusern ziehen. Es ist helllichter Tag, doch es herrscht um uns Finsternis. Unsere Verzweiflung nehmen sie kalt lächelnd zur Kenntnis. Wo gestern Kinder spielten, da tanzt heute der Tod. Da wo gestern die Sonne schien, ist der Himmel blutrot.
stumm und erstarrt stehen wir in unseren Reihen. Ich höre stumme Schreie, ich höre Wimmern und Weinen, denn mir zittern die Beine, dann der Befehl zum Marschieren. Fragende Blicke, was wird mit uns allen passieren? Wir erreichen den Bahnhof, ich höre die Züge, spür die Resignation, wie ich mich meinen Mördern füge.
So, 1, 2, 3, 2, 3.
Auf der Straße aufgestellt, manche waren noch halb nackt. Traumatisiert das Leben scheint leer zu sein. Ich würde mich gern wehren, doch es fällt mir schwer zu schreien. Bin wie gelähmt, sie haben uns getrieben in die Nacht hinein. Keine Zeit, um zu trauern, keine Zeit, um zu weinen. Rette sich, wer kann vor diesen hasserfüllten Kreaturen. Es sind Bestien, die hetzen, ohne sich auszuruhen. Lauert uns, steigt in den Himmel, gnadenlose Stille. Das hier ist Perla Vita und was sieht, das ist der Wille.
So, 1, 2, 3, 2, 3. Unser Leben ungehofft, bis es Ort Asa schwert uns verwischt von der Erde. Ungefähr traut man uns wie die Schrift. So, 1, 2, 3, so, 1, 2, 3.
Sie hat die KZs Auschwitz und Ravensbrück überlebt und sich bis zuletzt gegen Nazis engagiert. Die Musikerin und Auschwitz-Überlebende Esther Bescherano. Am Samstag ist sie mit 96 Jahren gestorben. Wir haben sie selbst gerade ausführlich gehört mit Ausschnitten aus ihren Lesungen zu ihren Jahren im KZ und zu ihrer Befreiung. Danach ging sie nach Palästina. Ihre Schwester Tosca hatte dorthin vor den Nazis fliehen können. Wie ihr Leben danach weiterging, dazu nun die Journalistin Birgit Gärtner, mit der Esther Bescherano zusammen ein Buch über ihr Leben geschrieben hat.
In Palästina bzw. dann später Israel hat Esther erstens ihre musikalische Ausbildung gemacht und sie ist dann angefangen, künstlerisch zu arbeiten in einem sehr bekannten Chor, dem Ron-Chor. Außerdem hat sie ihren späteren Mann kennengelernt und ihre beiden Kinder, die Tochter Edna und der Sohn Joram, wurden dort geboren. 1960 hat die Familie dann Israel verlassen und ist nach Hamburg gekommen. Das hatte unterschiedliche Gründe. Zum einen war es so, dass Esther das Klima überhaupt nicht bekommen ist. Es hatte aber auch politische Gründe. Zum einen war es so, dass es in Israel zu dem Zeitpunkt, nicht nur in Israel, aber auch in Israel, eine sehr stark antikommunistische Haltung gegeben hat. Und der Chor zum Beispiel, in dem die Esther gesungen hat, war ein Arbeiterchor und der Leiter dieses Chors war Mitglied der Kommunistischen Partei. Und es gab eine staatliche Künstleragentur, in die Esther zum Beispiel nicht aufgenommen wurde, weil sie in diesem Chor gesungen hat. Der Nissim hat der Mann von Esther hat seinen Job verloren. Er hat sich sehr für Gewerkschaftsrechte stark gemacht und hat auch da von seinen Kollegen sehr große Unterstützung erfahren, als er dann auch rausgeschmissen wurde aus dem Betrieb deswegen, bis zu dem Moment, wo die Betriebsleitung öffentlich gemacht hat, dass er die Zeitung der Kommunistischen Partei las. Außerdem war der Nissim Pazifist und wurde ständig eingezogen zur Armee und er wollte einfach nicht mehr in den Krieg ziehen und dann war die Frage, das Land verlassen, aber wohin? Und es gab eigentlich nur eine Möglichkeit und das war die Bundesrepublik, weil die Esther immer noch die deutsche Staatsbürgerschaft hatte. Sie sind 1960 dann von Israel nach Hamburg umgesiedelt. Es ist Esther sehr, sehr schwer gefallen. Es ist so, dass sie während des Faschismus ihre Eltern und ihre Schwester verloren hat. Und bei allen, die ein entsprechendes Alter hat, hat sie dann gedacht, hast du meine Eltern erschossen, hast du meine Schwester umgebracht.
Schon bald kam es zu ersten Auseinandersetzungen mit Faschisten. Als nämlich Esther Bascheranos Mann Nissim zusammen mit einem Freund eine Disco aufmachte, 20 Kilometer vor Hamburg.
Und irgendwie hat sich das da in dem Dorf rumgesprochen, dass es zwei Juden waren, die diese Diskothek betreiben, und dann ließen auch die Nazischläger nicht lange auf sich warten. Die sind dann halt dahin gekommen, haben Stunk gemacht, sind angefangen, alles kurz und klein zu schlagen. Das Ganze ist dann damit geendet, dass der örtliche Polizeichef Esther vorgeladen hat und ihr nahelegte, sie möchten bitte diese Diskothek wieder schließen, da es der Polizei nicht möglich sei, die Familie Bescherano und eben auch die Familie des Freundes vor diesen Übergriffen zu schützen.
Sie machten die Disco zu und Esther Bascheranu eröffnete in Hamburg eine Boutique in einem traditionellen Arbeiterviertel. Und dort lernte sie bald andere NS-Verfolgte und WiderstandskämpferInnen kennen. Eines Tages baute die NPD direkt gegenüber ihres Ladens einen Infostand auf.
Esther konnte das überhaupt nicht fassen, dass da schon wieder Nazis und ganz legal einen Infostand aufbauen konnten. Aber das reichte noch nicht, denn sie sah, dass eine Gruppe von Demonstranten kam, die gegen diesen Infostand protestieren wollten. Und dann musste sie völlig fassungslos mit ansehen, dass die Polizei auf den Plan kam. Und statt irgendwie dafür zu sorgen, dass diese Nazis da verschwinden, drängten die Gegendemonstranten ab. Und das war für Esther völlig unfasslich. Sie hat sich dann eingemischt und ist einen Tag später in die VVN eingetreten. Im Buch habe ich das genannt, das war die Geburtsstunde der Politikerin Esther Bejarano. Sie ist dann auch wieder angefangen, Musik zu machen, was sie die ganzen Jahre in Hamburg eigentlich nicht gemacht hatte.
1983 machte Esther Bejarano ihre Boutique zu und widmete sich ganz ihrer künstlerischen Laufbahn. Erst mit der Band Siebenschön. Danach brachte sie mit ihrer Tochter und ihrem Sohn mit der Gruppe Coincidence Lieder aus den jüdischen Ghettos, antifaschistische und jüdische Lieder auf die Bühne.
Esther hat seit Beginn der 80er Jahre immer ihre politische und ihre künstlerische Arbeit miteinander verbunden. Sie ist Anfang der 80er Jahre angefangen, zum Beispiel in Schulen zu gehen und dort vor den Jugendlichen ihre Geschichte zu erzählen. Sie hat dann 1986 mit anderen zusammen das Auschwitz-Komitee gegründet, dessen Vorsitzende sie bis heute ist. Und sie ist aktiv, sie geht auf Demonstrationen, sie geht bis heute auf antifaschistische oder Antikriegsdemonstrationen.
Genau das, Esther Bejarano als politische Künstlerin und Auschwitz-Überlebende, faszinierte den Musiker Kutlu Yot-Seven von der Hip-Hop-Band Microphone Mafia. Und so gewann er sie für eine gemeinsame musikalische Zusammenarbeit. Wie es genau dazu kam, hört ihr gleich von ihm selbst. Aber zunächst hört ihr einen Song von ihnen, von Bejarano und Microphone Mafia, und zwar Schlachthof.
Ich hör die Wände sprechen, klopf bis meine Hände brechen. Das ist alles gar nicht wahr, ich glaub die wollen mich jetzt nur testen. Doch mein Wille sagt, morgen ist ein neuer Tag. Solange ich meinem Bruder klopfen höre, brauch ich keinen Sarg. Wir pushen uns gegenseitig, hören Morsezeichen gegen die Zeit, die bekanntlich alle Wunden und Seelenschmerzen heilt. Ich hör sein Herz klopfen, spüre wie sein Blut fließt. Ich spüre wie eine Träne aus seinem Auge kriecht. Gedanken an schönere Tage, ja, die werden zerschlagen. Ich frage mich, wie lange werde ich diese Qualen ertragen?
Nicht wer du bist, kenn keinen Namen, hab dich nie gesehen. Doch trotzdem bist du bei mir, um diese Hölle durchzustehen. Um uns das Grauen, doch du spendest mir Licht. Dein Klopfen ist ein Sonnenstrahl, der die Finsternis bricht. An diesem Ort voller Schrecken hilft mir Hoffnung zu wecken. Getrennt durch Mauern und Gitter, doch sie werden zerbrechen. Ein Geräusch, das mehr sagt als alle Wörter der Erde. Es nimmt mir die Furcht meine Angst, dass ich sterbe. Schöpfe Kraft zu träumen, Schulter an Schulter, wir zwei von einer besseren Zukunft im Klopfen vereint.
Bascherano und Microphone Mafia habt ihr hier gehört. Ja, wie kam es zu diesem außergewöhnlichen Bandprojekt? Das erzählte Kutlu Jotseven von Microphone Mafia bei einem gemeinsamen Auftritt mit Esther Bascherano in Neumünster, und das Freie Radio Neumünster war mit dem Mikro dabei. Es begann mit der Idee Kutlu Jotsevens, Erinnerungsarbeit für Jugendliche zugänglicher zu machen, mit Rap als Sprachrohr und Jugendkultur.
Wir könnten Briefe, Tagebücher, Bücher von ehemaligen Inhaftierten in den KZs und Ghettos rappen. Aber mit Schiller und Brecht tue ich keinem weh. Aber bei derartigen Texten könnte es sein, dass sich die Menschen selber verhöhnt fühlen oder glauben, dass wir das verhöhnen, was sie erlebt haben. Ich brauche jemanden, der mir sagt, wie weit kann man gehen, was geht zu weit und was ist einfach pietätlos. Und habe erfahren, dass Esther Bejerano, eine unglaubliche, unbeschreibliche, unkopierbare Frau, mit ihren Kindern Joram und Edna in der Band Coincidence genau das machen, was wir vorhaben, nämlich in Schulen gehen, Konzerte geben, Lesungen, nur ohne Rap. Also es war super, aber noch nicht perfekt. Ich sag doch, es war sehr gut. Und dann habe ich die Nummer von Joram bekommen und habe Joram angerufen, sehr selbstbewusst. Habe gesagt, hier ist der Kutte von der Microphone Mafia. Hättet ihr Lust, mit uns ein Rap-Projekt zu starten? Ich habe in meinem Leben noch nie so schnell eine Abfuhr bekommen wie in dem Augenblick. Also in jeglicher Situation war das die schnellste Abfuhr. Er meinte sofort, auf Rap habe ich keine Lust. Man versteht die Texte nicht, die Musik mag ich nicht. Und dann habe ich gesagt, gib uns doch bitte eine Chance, schick uns die Coincidence-CD, wir arbeiten dran, das haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir nochmal telefoniert und Joram meinte, wow, die Musik ist immer noch nicht so meine, also sie ist gut, aber ich bin kein Rap-Fan, das sind sie immer noch nicht. Aber die Texte sind was ganz Besonderes, weil sie genau das wiedergeben, was wir auch in unseren Liedern den Menschen mitteilen, und es passt einfach. Jetzt darfst du Mutti anrufen. Ich habe Mutti angerufen mit dem für mich vollkommen normalen Satz seit 1989, hier ist der Kutto von der Microphone Mafia. Totenstille. Und es war nicht so 10 Sekunden, ich dachte wirklich, sie hat aufgelegt und plötzlich brüllt sie, können Sie mir bitte sagen, warum die Mafia bei mir anruft? Und ich meinte nur noch so, nein, wir sind eine Musikband, wir sind die einzige Mafia, die die Welt braucht. Und sie meinte, das ist ein wirklich bescheuerter Bandname. Dann habe ich gesagt, weißt du was, Esther, ich komme einfach mal nach Hamburg, wir lernen uns kennen, persönlich. Und dann kannst du immer noch sagen, ob du das machen möchtest oder nicht. Wir saßen dann zusammen, ich habe ein Lied spielen lassen. Und Esther fing sofort an, mit dem Kopf zu wippen, war sofort im Groove drin. Und ich dachte, ja Mann. Das funktioniert, und das vergessen leider zu viele Menschen. Also Esther ist natürlich Überlebende des Nazi-Terrors, aber sie ist vor allem auch eine großartige Künstlerin, Sängerin und Persönlichkeit. Das steht überall, ja. Und ja, wir haben dann auch viel voneinander gelernt. Sie meinte dann, kurz bevor ich gefahren bin, beim nächsten Mal bringst du jetzt auch deine Band mit, ich bringe meine Familie mit. Und dann haben wir uns nochmal in Hamburg getroffen und so wie Kölner Gangster-Rapper das machen, bei Orangensaft und Kuchen auf der Terrasse, haben wir uns entschieden, das Projekt zu starten. Es sollten 6 Lieder werden. Aus den 6 Liedern wurden 2 Alben.
Und aus diesen Alben hören wir jetzt noch ein Lied, und zwar Avanti Popolo.
Auf sämtliche Fragen, wir stolz unser Logo auf unserem Fahnen tragen, schreien unser Dasein laut in die Welt hinaus, singen laut Bella Ciao und strecken unsere Faust. Avanti Popolo, hier 10 Proleten ohne Furcht, durch Straßen und Felder, Schwarzköpfe drehen durch. Wir schreien Texte, die das Volk bewegt, weil wieder mal ein rauer Wind in diesem Land weht. Wir halten dagegen die Pistolen und Degen, ein letzter Segen, keine Angst mehr vor Schlägen. Reißen das Maul auf, Avanti Popolo, la riscossa, kommen im Dauerlauf, questa è la risposta.
Avanti Popolo, alla riscossa, c'è va die Antwort, è la risposta. Avanti Popolo, alla riscossa, perché il popolo triumferà.
Avanti Popolo, schaut in unsere Augen und seht die Entschlossenheit, hört unseren Protest, unsere Gesänge, die Sehnsucht nach Menschlichkeit. Das wichtigste Kapital der Erde, die Menschheit. Es beginnt mit einem leisen Flüstern und endet in einem großen Aufschrei. Wir entlarven falsche Masken, die hinter dunklen Lügen die Zukunft belasten. Bei eurem Maskenball geben wir jetzt den Takt an. Il popolo triumferà, mit Hand, Herz und Verstand.
Hör dir die Menschen flüstern, wie sie ihre Fäuste ballen, weil sie aus ihrer Lethargie langsam rausfallen. Ihnen Missstände auffallen, eure Lügen nachhallen. Es ist so gut wie sicher, keiner wird gewinnen, wenn Wahrheit und Gerechtigkeit immer mehr verschwinden. Gewinne einkassiert, Schulden sozialisiert, Banken subventioniert, Bildung dahin vegetiert. Die Zukunft verliert, sie steht auf Gläsern und Füßen. Euer Casino-Kapitalismus lässt unsere Kinder büßen. Sehe keine Demut, keine Reue, seh euch weiter lügen. Werden weniger reden und dann endlich machen. Avanti Popolo, der schlafende Riese wird erwachen.
Avanti Popolo, alla riscossa, c'è va die Antwort, è la risposta. Avanti Popolo, alla riscossa, perché il popolo triumferà. Avanti Popolo, alla riscossa, c'è va die Antwort, è la risposta. Avanti Popolo, alla riscossa, perché il popolo triumferà.
Am Samstag ist Esther Bescherano mit 96 Jahren gestorben. Bis auf ihren Bruder und eine Schwester wurde ihre gesamte Familie von den Nazis ermordet. Esther Bescherano engagierte sich unermüdlich für Antifaschismus und gegen das Vergessen. Und immer wieder mischte sie sich ein in aktuelle politische Debatten. Letztes Jahr forderte sie in einem offenen Brief, den 8. Mai, den Tag der Befreiung, das Kriegsende in Deutschland, endlich zum Feiertag zu machen. Dazu hören wir sie hier.
Es ist für uns Überlebende unerträglich, wenn heute wieder Nazi-Parolen gebrüllt werden, wenn Menschen durch die Straßen gejagt und bedroht werden, wenn Todeslisten kursieren. Wir wollen uns nicht gewöhnen an Meldungen über antisemitische, rassistische und menschenfeindliche Attacken in Berlin und anderswo, in Halle, wo nur stabile Türen die jüdische Gemeinde schützten, aber 2 Menschen ermordet wurden. Was können wir tun? Ich will, dass wir alle aufstehen, wenn Jüdinnen und Juden, wenn Roma oder Sinti, wenn Geflüchtete, wenn Menschen rassistisch beleidigt oder angegriffen werden. Ich will, dass wir gegen die Ausbeutung der Menschen und unseres Planeten kämpfen, Hilfesuchende solidarisch unterstützen und Geflüchtete aus Seenot retten. Eine Gesellschaft muss sich messen lassen an ihrem Umgang mit den Schwächsten. Niemand sollte für antifaschistisches Handeln, für gemeinsame Aktionen gegen den Hass, gegen alte und neue Nazis diskreditiert werden und verfolgt werden. Ich fordere, der 8. Mai muss ein Feiertag werden, ein Tag, an dem die Befreiung der Menschen vom NS-Regime gefeiert werden kann. Das ist überfällig seit 7 Jahrzehnten und hilft vielleicht, endlich zu begreifen, dass es der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung war, der Niederschlagung des NS-Regimes. Wie viele andere aus den Konzentrationslagern wurden auch auf den Todesmarsch getrieben. Erst Anfang Mai wurden wir von amerikanischen und russischen Soldaten befreit. Am 8. Mai wäre dann Gelegenheit, über die großen Hoffnungen der Menschheit nachzudenken, über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit.
Senza sti pensieri, ringraziamo a Dio che stiamo qua e non vogliamo stare malignità. Perché un tempo corre, facciamo troppo errore. Siamo nati per morire, siamo nati per campare, nati per soffrire, nati per cantare, nati per pulire la libertà, nati per fuire per tranquillità. E sta lotta è l'orgoglio e dignità. E mi voto che voglio per dedicare sta canzone qua all'umanità e che sta bella grande vita.
Sonnenschein, nach der Sonne, der Regen, nach lachender Schrein. Wie viele Niederschläge uns auch niederschlagen, standen auf, weil wir das Leben wagen. Weil wir nicht mit den Toten sterben, legen unsere Ängste zu ihren Särgen, kämpfen heute gegen die gleichen Schergen, wollen die Welt nicht mit Hass beerben. Wir sind die, die Geschichte neu schreiben, Akt für Akt die bösen Geister vertreiben. Man wollte uns vernichten, wir waren verloren, sind für Widerstand und Freiheit neu geboren. Öleni de önün mes bakarız ileri, ölümü görenleri neu korkutur ki, bazen hayatı yeniden yaşamak zor olmuyor, kendine inat.